Tür zum Swimcast-Poolhäuschen hat sich neuerlich geöffnet und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin schon eine ganze Weile aufgeregt, weil ich diesen Interviewtermin schon lange, lange vor mir herschieben ist falsch, aber schon lange plane und den unbedingt durchziehen möchte. Mir gegenüber virtuell hat nämlich Platz genommen die WM-8 der vergangenen Weltmeisterschaften in Singapur, die dreifache deutsche Meisterin vom SC Chemnitz, Lise Seidel. Hallo Lise.
Hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du es einrichten konntest und wir uns jetzt hier zusammensetzen, nachdem die Saison ja schon ein paar Monate oder Wochen alt ist. Und da darfst du gleich mal loslegen. Wie alt ist denn die Saison für dich jetzt schon und wie liefen so die ersten Wochen oder Monate?
Oh, so genau weiß ich es gar nicht. Ich glaube, ich bin jetzt im Training ungefähr 2 Monate, 2,5 Monate, schätze ich jetzt mal so grob. Ich weiß nicht genau. Es ging so semi gut los. Ich habe mir direkt nach 2 Wochen Training erstmal meinen Brustmuskel gezerrt gehabt. Dann erstmal direkt eine Woche Trainingsausfall gehabt, weil das musste halt wieder in Ordnung gebracht werden. Dann waren wir jetzt auch im Höhentrainingslager. Ja, da war ich auch eher mehr die Hälfte krank gewesen, also auch nur so semi optimal gewesen. Aber jetzt so seit 3 Wochen trainiere ich endlich mal durch. Und wir hatten jetzt auch unseren ersten Wettkampf, der war eigentlich also im Vergleich zu den letzten Jahren auch relativ gut und auch für das Training, was ich bis jetzt hatte. Ich habe ein bisschen weniger auch als die anderen trainiert, weil ich ja länger noch Ferien hatte, durch die späte WM halt erst im August. Und deswegen bin ich eigentlich zufrieden, hatte ein paar Startschwierigkeiten, aber ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche bei mir.
Ist der Rost schon so ein bisschen ab?
Ja, also ich freue mich jetzt, dass es jetzt wieder losgeht. Ich freue mich auch extrem auf nächste Woche DKM und ja.
Wie war das so wieder also wie lang war deine Pause eigentlich?
Insgesamt 3 Wochen hatte ich Pause. Also erstmal eine Woche wieder anpassen, auch an halt nach dem ganzen Wettkampf war ich auch erstmal krank. Dann halt auch an die Zeitumstellung erstmal wieder anpassen und dann war ich noch 2 Wochen im Urlaub. Und dann ging es wieder los mit Schule und Training. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich von der Schule freigestellt werden konnte und halt 2 Wochen noch länger frei bekommen habe.
Die kleinen Benefits eines Leistungssportlers, der auf internationaler Ebene unterwegs ist. Würdest du sagen, also weil du jetzt so viel von Krankheiten berichtet hast, im Anschluss an die WM, zur Saison, ich meine, die Verletzung kann immer mal passieren, aber dann auch im Trainingslager. Sind das Nachwirkungen der letzten Saison noch, die so lang und anstrengend war?
Also das nach der WM auf jeden Fall, da ist erstmal der ganze Druck abgefallen. Dann war halt auch die Rückreise extrem anstrengend danach. Also es war letztes Jahr genau das Gleiche. Es war mir immer, nachdem die Saison zu Ende geht und ich mal zur Ruhe komme, mein Körper zur Ruhe komme, werde ich immer direkt krank. Das kann man nichts machen, ist jedes Jahr das Gleiche. Und ja, jetzt so das im Trainingslager. Also krank war ich halt letzte Saison eigentlich relativ wenig. Und im Trainingslager hatten wir halt so verrückte Zeiten. Wir hatten immer von 10 bis 12 und von 22 bis 0 Uhr Training, weil die Schwimmhalle, in der wir eigentlich trainieren sollten, die hatte ein Loch und deswegen mussten wir auf eine andere ausweichen. Und ich glaube, das war halt auch noch so ein Punkt, der da halt mit reingespielt hat. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Krankheit jetzt im Höhentrainingslager an der letzten Saison lag.
Wie war das, von 22 bis Mitternacht zu schwimmen?
Also am Anfang war es relativ witzig, fand ich noch. Aber mit der Zeit hat es dann schon genervt. Man musste sich halt hochpushen. Man hatte halt 10 Stunden Mittagspause. In der Zeit, man kann in Erzurum halt nichts machen. In der Zeit lag man halt nur im Bett und hat nichts gemacht. Man hat mal was Neues erlebt. Es muss nicht nochmal sein, also eigentlich wieder machen. Manche fanden es lustig von uns aus der Trainingsgruppe, weil die halt generell so einen Schlafrhythmus haben. Aber ich fand halt, man kam halt nie so richtig dazu, sich so mal richtig auszuruhen, weil man hatte halt diese Mittagspause von 10 Stunden. Mittags kann ich nicht länger als 1 Stunde schlafen. Dann bist du abends oder nachts nach Hause gekommen, es war 0.30 Uhr, dann erstmal zur Ruhe kommen, dann warst du so 1.30 Uhr im Bett. Und dann hast du halt früh um 8 wieder Frühstück und das waren halt dann auch nicht, also es ist halt nicht viel Schlaf gewesen und es war alles ein bisschen komisch.
Oh Gott, das klingt völlig verrückt. Wie lange wart ihr da? Wie lange ging das so?
3 Wochen lang. Also es hieß erst, dass es nur 1 Woche so sein sollte und dann sollte die Schwimmhalle gebaut sein. Ja, natürlich war sie dann nicht gebaut, deswegen war es dann 2 Wochen. Dann nach 2 Wochen hieß es, ja, es ist gebaut, aber die haben ewig gebraucht, um halt Wasser in den Pool zu lassen und auch das aufzuwärmen. Und jetzt die DSV-Leute, die da sind, die konnten jetzt wieder trainieren in dem Becken, aber wir mussten halt ausweichen auf eine andere Schwimmhalle. Und die Schwimmhalle, die war auch am Anfang so schlimm, wir hatten keine Wimpelketten. Die Leine, das war einfach nur Strick. Und dadurch hat man halt extreme Wellen gehabt. Und ja, also es war auf jeden Fall nicht so toll. Auch es war übelst warm in der Schwimmhalle. Wir hatten 32 Grad in der Schwimmhalle. Aber wir haben es geschafft, dort zu trainieren.
Du wirst noch lange davon erzählen, habe ich so das Gefühl. Und weißt du noch damals, als wir bloß die Stricke in der Bahnbegrenzung hatten? Ist ein ganz schönes Kontrastprogramm doch auch zur letzten Saison, oder? Also, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen, jetzt mit dem Training wieder anzufangen und nach dem emotionalen und leistungsmäßigen Hoch, was du hattest, jetzt wieder an der Basis zu starten?
Also ich sage ehrlich, ich glaube, ich bin sogar dieses Jahr noch motivierter und ich weiß sogar, also ich weiß jetzt mehr, wo noch meine Schwächen sind und an was ich arbeiten muss und dass ich da unbedingt dran arbeiten muss. Sonst sagt das immer so der Trainer, ja, wenn Tauchphase startet, und ich immer so, ja. Aber jetzt hat man das halt noch mal so richtig vor eigenen Augen gesehen und hat so gesehen, ja, auf der Bahn bin ich stark und das kann ich. Aber so halt so Wendentauchphasen, das ist halt jetzt so was, was so richtig in meinem Kopf ist, weil ich hab's halt gesehen, wie es funktioniert und wenn ich das gut könnte, also wie viel Potenzial da halt noch so in mir steckt und ich will halt irgendwann an die Spitze, da wo alle anderen sind. Und deswegen bin ich halt dann noch motivierter, das halt jetzt umzusetzen und zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Push.
Ja, du bist ja auch schon an der Spitze. Also wenn man so sagt, Mount Everest, würde ich sagen, bist du 20 Meter unter der Spitze, aber auf
Also
die,
nicht ganz oben.
da kommen auch nicht viele hin, nämlich genau 8 pro Jahr. Jetzt hast du das Thema schon aufgemacht mit den Tauchphasen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe das relativ weit unten in meinen Notizen, weil ich mir gar nicht sicher war, weil es auch so eine unfassbar offensichtliche Sache ist und ich dich damit eigentlich auch gar nicht nerven möchte. Aber dann beantworte doch gleich mal die Frage, warum kannst du es denn noch nicht besser?
Also ich habe halt also wir haben letztes Jahr erstmal so richtig damit angefangen, das zu machen, weil sonst, wir sind ja ein Langstreckenstützpunkt und da ist halt, wir machen halt viele Kilometer, da steht jetzt so Tauchphasentraining und alles jetzt nicht so im Vordergrund. Ich glaube, das ist halt so der erste Punkt. Und ich habe letztes Jahr dann angefangen, haben wir schon angefangen damit, indem ich halt ja auch immer mal so Maßnahmen mit dem Kurzmittelstreckenprogramm mitgemacht habe und auch immer mal in Berlin war. Und da haben wir halt angefangen, das zu üben. Und das hat sich halt auch, hat man bei der KLD gesehen, es hat sich auf jeden Fall verbessert. Auch meine Technik in der Tauchphase. Und das muss ich halt jetzt immer weiter ausbauen. Also das geht ja nicht von heute auf morgen und es ist ein Schritt, also es ist immer Step für Step. Und deswegen kann ich ja da jetzt noch keine großen Veränderungen erwarten. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Man sieht es ja auch immer so, wie viel Kicks ich mache. Das ist ja auch immer so, man kann das ja alles dokumentieren und so. Und das ist alles ist besser geworden, aber es ist halt noch viel Luft nach oben.
Kannst du dieses besser geworden genauer spezifizieren? Was hat sich verändert?
Also, ich habe, also wie schon gesagt, meine Tauchphasentechnik ist besser geworden, halt, dass es mehr aus der Brustwirbelsäule kommt und die Amplitude größer ist. Sonst war das immer so ganz kleine Kicks. Dann habe ich halt an und dann halt die Länge der Tauchphase, dass es halt immer länger wird. Also, das übe ich halt auch im Training. Versuche jedes Training 8 Kicks zu machen oder jede Wende 8 Kicks zu machen und das halt dann irgendwie in den Wettkampf zu übertragen. Aber das ist halt immer so, bei 200 Rücken ist es halt schwer, weil ich schon generell die Rückenstrecken immer sehr viel über die Beine und dadurch, dass ich auch extrem viel Laktat bilde, ist es halt dann hinten raus immer schwer, dann noch seine 8 Kicks zu machen, wenn ich die überhaupt jemals schon mal gemacht habe anders. Deswegen, ja.
Hat das auch was mit Beweglichkeit und mit körperlichen Voraussetzungen zu tun? Weil es sieht so einfach aus, aber es ist ja grundsätzlich schon eine ziemlich komplexe Bewegung, bei der viele Körpersegmente auch miteinander arbeiten müssen. Du hast es schon gesagt, aus der Brustwirbelsäule und dann geht es ja über die Hüfte in die Füße weiter. Ist das auch eine Athletikfrage gewesen, wo ihr da jetzt dran seid, oder ist das soweit alles da?
Nee, also meine Beweglichkeit ist auch ausbaufähig. Und da geht es ja schon der Schulterbeweglichkeit los. Das ist bei mir schon eigentlich ein bisschen grauenvoll. Und dann halt auch die Brustwirbelsäule und so. An Brustwirbelsäule und Schulter arbeite ich dran, aber das ist ja halt auch was, was nicht von heute auf morgen geht. Und das
Absolut.
muss man halt konsequent dran arbeiten und dann sieht man halt erst Fortschritte.
Ja. Habt ihr das jetzt als Schwerpunkt auch mitgenommen für die Saison? Und wenn ja, habt ihr da schon einen Plan aufgestellt, wie sich das gestalten soll, wie sich das wiederfindet?
Also es ist auf jeden Fall Also es ist wichtig, also wir haben das jetzt schon mit in die Saison aufgenommen und es wird, ich denke auch, also wir haben jetzt noch nicht genau drüber gesprochen, aber ich glaube, es sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen, auch mit der Wenden und der und den Starts. Und wir haben jetzt auch gar keinen genauen Plan gemacht. Wir bauen das halt immer wieder ins Training ein, tun auch immer mal Videos aufnehmen oder dann ist halt auch immer mal so ein Messplatztraining in Berlin, wo halt nochmal genau das angeschaut wird. Und auch so an den Wänden und so arbeite ich jetzt auch noch mal viel mit einem Sportpsychologen dran, da man halt auch viel da noch über den Kopf steuern kann. Und ja.
Kannst du Einblick geben? Finde ich gerade super spannend, dass du an dieser Wendenphase mit dem Sportpsychologen arbeitest, weil hätte ich jetzt nicht im ersten Moment in Verbindung gebracht oder miteinander verknüpft. Magst du dort Einblicke geben?
Ja, also ich kann das gerne erzählen. Wir machen da halt so Videos, also wir haben da so ein Wir machen da halt viel über so, nicht Videos, sondern so wie so mäßig Hörspiele, dass ich mir das halt so vorm Schlafengehen anhöre. Und das sind halt so Schlagwörter, an die ich bei der Wende achten muss, dass es halt im Kopf schon so automatisiert wird, dass ich mir das halt, wenn ich kann beim Schwimmen an nichts denken. Ich vergesse dann alles, ich schwimme einfach mein Rennen so. Ich bin jetzt nicht so eine, die dann viel nachdenkt. Wenn ich schwimme, ist mein Kopf eigentlich leer. Und deswegen ist es halt dann so was, dass wenn oder der Versuch ist da, wenn ich halt dann die Wende mache, dass halt diese Schlagwörter in meinen Kopf kommen und das halt so automatisiert wird.
Wie lange seid ihr da jetzt schon dabei?
Also jetzt mit der Wende haben wir erst seit den Sommerferien angefangen, noch nicht lange. Ich glaube, das Video habe ich jetzt seit 2 Wochen. Davor haben wir an anderen Dingen gearbeitet. Aber mit dem Sportpsychologen arbeite ich jetzt auch schon über ein Jahr zusammen. Aber jetzt so mit der Wende und der Start. Also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass man das so machen kann. Das hatte er mir jetzt auch erst gesagt, dass er das mit Paul Biedermann gemacht hatte. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, ja, also kann ja nur was bringen. Bei ihm hat es was gebracht. Und warum sollte es jetzt bei mir nichts bringen?
Ich kann sagen, wenn es Paule geholfen hat, dann
Ja.
glaube ich, sind die Argumente schon mal da, das auszuprobieren. Du hast gerade gesagt, ihr seid schon seit einem Jahr dabei, daran zu arbeiten. Und dann würde ich jetzt auch den Sprung tatsächlich machen zur Saison 24, 25, die ja auch irgendwann nach dem Sommer angefangen hat, mit dem Ziel, WM zu schwimmen, oder wollt eher so lose, wir schauen mal, wo es hingeht?
Also ich sage ehrlich, es war schon mein Ziel. Ich bin schon eine sehr ehrgeizige Person und setze mir hohe Ziele, auch an mich selbst. Und das Ziel in meinem Kopf war schon, WM zu schwimmen. Ich habe zwar immer nach außen hin gesagt, ja, wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Ich bin jung, damit ich nicht so viel Druck von außen bekomme. Aber so innerlich hatte ich schon den inneren Druck, dass ich es schaffen will. Und wenn ich diese harten Serien hatte, habe ich immer dran gedacht, Liese, du willst dieses Jahr WM schwimmen, jetzt zieh durch, kämpf. Und das war so immer meine Motivation im Training.
Wer wusste von deinem Ziel?
Ich glaube, also meine Eltern konnten sich's, denke ich, denken, aber sie sagen ja immer, die haben mich lieb, egal was passiert. Und ich glaube, eigentlich so die richtige, also die einzige Person, die so richtig das wusste, war Steven, weil er weiß, wie ich tick, er weiß, was ich für hohe Anforderungen an mich selbst habe. Und ich glaube, der wusste, dass ich das sehr will.
Dickes Lob an deine Eltern für diese Einstellung und diese Kommunikation. Ja, ist total wichtig. Es gibt wenn du harte Sets gerade ansprichst, welche waren denn das?
Boah, muss ich erstmal so richtig nachdenken. Es sind halt immer mal welche. Also, was wir jetzt immer mal geschwommen sind, das bin ich auch in Berlin geschwommen, sind so 4x4x50, auf, ich weiß gar nicht auf welchen Abgang, 1,15 mit Start und dazwischen immer noch locker schwimmen. Dann sind wir auch manchmal 5x4 Rücken Max geschwommen, auf 6 Minuten ab, 8x2 Rücken Max. Also eigentlich, für mich sind die härtesten Sets die Rückensets, weil die halt am Laktat intensivsten sind. Und das kann von bis gehen. Also es kommt ja auch immer auf den Tag drauf an. Es ist halt jeden Tag was anderes mal. Also da ist mal das härter und dann ist mal das härter.
Ja, aber es ist ja spannend zu sehen, so wenn es dann wirklich mal weh tut, und aus eigener Rückenschwimmerfahrung fühle ich, leide ich mit dir auf der letzten Bahn über die 200 Rücken, wenn die Beine dann irgendwann tiefer sinken und einfach nicht mehr hochkommen wollen.
Ja.
Richtung WM dann gesprochen, also die Saison entwickelte sich ja, ging ja auch, glaube ich, los mit sächsischen Kurzbahnmeisterschaften, und dann kristallisiert sich ja, glaube ich, aber schon relativ schnell heraus. Jetzt gar nicht so der Einzelstart, aber ich glaube, der Staffelstart war schon ziemlich zeitig eigentlich in Sichtweite und erreichbar. Kannst du dich noch erinnern, wann du realisiert hast, jo, das wird's wohl gewesen sein, das ist mein Ticket?
Naja, Es war ja schwierig. Ich hatte ja in Stockholm schon die Quali-Zeit, aber das war ja nur diese, wie hieß denn das nochmal? Das war ja nicht die richtige Norm, sondern nur die B-Cut-Norm. Aber das wussten ja alle nicht so richtig und das ist dann Bernd am Abend aufgefallen, dass es nur die B-Cut-Norm war. Als mir das Steven nach dem Wettkampf erzählt hat, war ich schon so, ja, scheiße, lief jetzt nicht so. Aber als ich dann so gemerkt habe, so, also als ich dann halt gesehen habe, ja, ich habe die Einzelnorm auf 200 Rücken, da war es halt safe, ja, ich komme mit so. Also dann bei Berlin Swim Open, als ich es dann geschafft habe, so, mein Ziel war es eigentlich immer, die Einzelnorm zu schaffen und safe dabei zu sein und nicht irgendwie über die Staffel reinzukommen.
Ja. Was war da in dir dann los, als du die Einzelnorm geschwommen bist?
Da ist direkt so eine richtige Last von mir abgefallen. Also ich war einfach überglücklich. Ich glaube, ich kann das gar nicht so, das Gefühl in Worte fassen, weil darauf habe ich so das ganze Jahr trainiert. Es war die ganze Zeit dieser innere Druck in mir, dass ich es schaffen will und auch irgendwo muss, weil es war einfach mein Anspruch an mich selbst. Und als ich das dann geschafft habe, ist mir einfach also so ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich war so überglücklich und dachte, ja, also besser kann die Saison eigentlich gar nicht mehr laufen.
Ja. Dann kamen die deutschen Meisterschaften eine Woche später mit dem Dreifachgold für dich und dem tatsächlichen Festzurren. Und da kommt jetzt auch so dieser eine Punkt, weshalb ich mich so gerne auch mit dir hinsetzen wollte, weil dann warf sich, glaube ich, dein Sommer, wie er mal geplant war, ursprünglich so ein bisschen über den Haufen. Nimm uns mal mit, was gehört denn dann mit dazu oder was ist denn dann passiert im Anschluss an die deutschen Meisterschaften so? Was kam da auf einmal auf dich drauf zu mit Terminen oder neuen Planungen? Wie musstest du da vielleicht auch die Schule noch mal anders informieren oder dich auf einmal umjustieren?
Also eigentlich kam, glaube ich, gar nicht so viel auf mich zu. Es ging halt eigentlich nur darum, dass ich halt dann nach den Ferien die 2 Wochen frei krieg. Sonst hat halt die WM perfekt in unseren Sommerferienplan gepasst. Und dann kam halt noch dazu, dass ich halt die ersten 2 Ferienwochen, in denen wir halt schon Sommerferien hatte, dann halt in Berlin trainiert habe. Aber so wirklich viel musste ich eigentlich nicht umstellen. Wir hatten das schon mit meinen Eltern im Kopf, dass es sein kann, dass ich das schwimme. Deswegen haben die auch noch nicht so richtig Urlaub gebucht gehabt, so dass ich da eingeplant war. Und von der Schule, wir waren ja mit dem Schuljahr zu Ende, deswegen war das eigentlich relativ egal. Und deswegen hatte das eigentlich relativ gut reingepasst.
Ja. Wie war das mit der, also da gehört ja noch mehr dazu zu so einem WM-Kader. Das ist ja zum einen die Nominierung, zum anderen ist ja dann aber auch die Ausstattung und Einkleidung. Wann hat die stattgefunden? Wann wusstest du, dass das so für dich
Naja,
klappt?
wir hatten ja dann, also an dem Montag hatten wir ja direkt nach der DM, hatten wir ja so ein Medienday. Und da haben wir ja schon so ein bisschen Sachen anprobiert, aber das war ja eher so das Speedo-Equipment. Aber das war ja erstmal schon eine große Ehre, dass ich da überhaupt dabei sein durfte. Und dann für die Einkleidung für die WM haben wir ja dann eine E-Mail bekommen gehabt, halt, wo wir wieder Größen ausfüllen mussten und alles. Und die Einkleidung haben wir dann, glaube ich, also 2, 3 Wochen vorher bekommen. Und es war ja, also wir haben ja zu U23 schon Einkleidung gekriegt gehabt, aber zu WM hast du ja noch mal eindeutig mehr bekommen. Und das war halt dann schon, als man dann so seine Badekappe in der Hand halten durfte, wo halt der eigene Nachname draufsteht. Das ist ja schon gefühlt, das ist ja jeder Traum von jedem Sportler, glaube ich. Und als ich das dann so in der Hand halten durfte, oh, das war schon ein tolles Gefühl.
Ist das dann so ein Paket, was zu dir nach Hause kommt und dann gibt's großes Unboxing eine Stunde?
Ja, also das ist immer so ein Riesenpaket. Das ist nicht nur bei WM so, das ist ja auch bei JTM so, bei U23 bekommst du ja auch so ein Paket. Und da sind halt die Einkleidungen drinne, da sind Badekappen drinne. Jetzt haben wir auch Schwimmbrillen gekriegt, da wir einen neuen, also nicht mehr von Arena, sondern jetzt auch nur noch Speedo haben. Dann halt die Carbonanzüge und ja, das ist halt immer so ein großes Paket und das wird dann immer schön der Familie vorgeführt.
Damit die auch was davon haben.
Ja.
Du hast dich über die letzten Jahre hinweg, wenn man so deinen Leistungsverlauf anschaut, dann ist das, glaube ich, ziemlich lehrbuchmäßig, so gerade über die 200 Meter Rücken, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, Saison für Saison weiterentwickelt. Wann war es für dich das erste Mal, um zum Team dazuzugehören? Wird man ja dann auch in den DSV-Kader berufen und so. Und du musst ja aber auch Mitglied im Testpool sein von der NADA. Weißt du noch, also wann warst du da das erste Jahr mit dabei und im Vorwege welches Höhepunktes war das?
Ich glaube, entweder 2020 oder 2021 war ich, glaube ich, schon das erste Mal Kader, weil 2021 war ich ja dann schon bei der JTM in Rom dabei. Da war ich auf jeden Fall schon NK1. Ich weiß nicht, ob ich das Jahr davor, 2020, schon NK1 war oder NK2, aber kann schon sein. Aber bin ich mir unsicher, das war eh das Corona-Jahr. Das ist nicht mehr so in meinem Kopf geblieben. Aber dann, also auf jeden Fall zu der JTM 2021 dann, war ich auf jeden Fall NK1 und dann das Jahr drauf bin ich auch direkt schon PK geworden, 2022. Also ich bin 2021 in Rom auch schon PK-Norm geschwommen. Aber da gab es noch die Regelung, ich glaube, es ist immer noch so, dass man halt erst ab einem bestimmten Jahrgang in den PK aufgenommen werden konnte und deswegen, weil ich halt noch zu jung war, konnte ich halt nicht aufgenommen werden.
War das dann auch schon direkt mit dem Ausfüllen von Anwesenheiten und all diesen Belastungen, möchte ich fast sagen, die damit dazugehören? Oder wie fängt das an, dieser Aufnahme in den Testpool?
Also es kommt ja darauf an, mit welchem Kader man startet. Ich glaube, NK1 und NK2 musst du also wenn du zum Kader berufen wirst, musst du erstmal nur so ausfüllen, also das füllst du halt einmal aus, wann du im Training bist, also wann du Training hast, so ungefähr von welchen Zeiten und wann du in der Schule bist und wo du wohnst. Das sind so die drei Adressen, die du da angeben musst, wenn du NK1 und NK2 bist. Bei NK2 bin ich mir unsicher, ob man das überhaupt machen musste. Und bei PK geht's halt dann los mit über diese App halt, dass du halt jeden Tag genau eintragen musst, wo du bist, wo du schläfst und das geht halt dann erst ab PK los.
Stresst dich das?
Also am Anfang, ich sage ehrlich, am Anfang, ich hatte auch ein bisschen mal, habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal hatte ich schon verkackt gehabt, weil da war ich immer krank geworden in der Schule, habe mich abholen lassen und dann stand die Nana an der Schule, ja, wo ist die Lise Seide? Und ich so, ja, ich bin zu Hause, aber ich war halt noch minderjährig und dann konnten die nicht zu mir nach Hause kommen, weil die zu Hause konnten die mich ja auch nicht testen, weil die brauchen ja eine Person, die über 18 war. Aber das war, also das konnte man eigentlich gut regeln. Ich konnte das immer regeln, dass kein Misstest war. Am Anfang, also es ist halt eine Gewöhnungssache, man muss sich halt da reinfinden. Ich finde es jetzt nicht mehr eine große Belastung, es gehört halt dazu. Wer halt die Förderung haben will, dann muss man das halt machen und ich finde, das ist erträglich.
Ja, aber es ist ja trotzdem nochmal eine Zusatzbelastung und Zusatzaufwand, der da kommt an Dokumentation. Also kann ich insofern nachvollziehen, dass man da vielleicht dem ganzen Zwiegespalten gegenübersteht. Okay, lass uns nochmal zur Saison 24, 25 jetzt springen. Und du hast dann jetzt alle Voraussetzungen gemacht und warst dann auch in dem Trainingslager mit dabei. War das dein erstes Trainingslager, ich sag jetzt mal mit den ganz Großen, weil davor war ja JDM und 24 hast du ja auch auf die Europameisterschaften verzichtet gehabt.
Welches Trainingslager jetzt genau?
Das vor der WM, das Vorbereitungstrainingslager.
Also nein, wir haben direkt schon angefangen am Anfang des Jahres. Im Januar war ich direkt schon mit in Ägypten mit dem Kurz-Mittelstreckenprogramm und da lernt man ja schon so die Großen kennen. Dann war ich im April, glaube ich, auch schon mit in der Höhe, auch wieder mit dem Kurz-Mittelstreckenprogramm. Und dann halt das in Berlin. Aber ich war ja auch so schon immer mal mit in Berlin und habe da immer mal mittrainiert, irgendwelche Messplatztrainings oder so, solche Sachen halt. Und deswegen hat man die schon so ein bisschen kennengelernt und ist denen schon mal ein bisschen näher gekommen, so mäßig. Also deswegen war meine Angst jetzt auch nicht so groß vor dem Team bei der WM so, dass ich die halt noch nicht kannte, also nicht kenne. Weil ich kannte ja schon so ein paar, vor allen Dingen die Leute aus Berlin, mit denen stand ich mir relativ nah. Und deswegen war das eigentlich okay.
Mit welchen Erwartungshaltungen bist du nach Singapur zur WM geflogen?
Also im Inneren hatte ich wieder also dieses innere Ziel. Also mein Ziel war eigentlich ein Halbfinale zu schwimmen auf 200 Rücken. Und vielleicht mit der Staffel ins Finale zu kommen, um halt den OK zu schaffen. Aber das waren halt alles nur so Wunschgedanken. Weil ich habe dann auch so geguckt, so 200 Rücken, ja, als wievielte bin ich gemeldet? Ich war so als 25. gemeldet oder 26. war so, ah, ja, da werde ich wohl einmal schwimmen und das war's. Und ja, es hat sich ja dann das Gegenteil bewiesen.
Hast du dich mental auch darauf vorbereitet, was es bedeutet, aus dem Vorlauf ins Halbfinale zu kommen, oder war das dann aus der kalten?
Das war außer Kalten. Also ich habe mental davor ein bisschen was mit meinem Sportpsychologen gemacht. Halt, wie gehe ich mit der, also generell mit der WM um, wie gehe ich mit dem Druck um, wie verhalte ich mich halt, wenn dann so eine, wenn da diese große Halle ist, diese vielen Zuschauer, diese ganzen Lichter auf ein, so, wie gehe ich damit um und so. Darauf haben wir uns ein bisschen vorbereitet, aber jetzt so, ja, vom Halbfinale ins Finale, ich habe halt ja nicht mal daran gedacht, dass ich es schaffen würde. Und deswegen habe ich mich darauf auch nicht groß vorbereitet gehabt.
Was war schwerer zu schwimmen, das Halbfinale oder das Finale oder der Vorlauf?
Eindeutig das Finale, das war eindeutig am schwersten, weil also der Vorlauf, der lief gut, der hat sich auch gut angefühlt und es ging eigentlich erstaunlich gut für das, dass es halt, dass ich mir auch selbst so viel Druck gemacht hatte schon. Und das Halbfinale, das ist richtig gerutscht, das lief am besten von allen. Und nach dem Halbfinale habe ich dann so viele Nachrichten gekriegt und ich war auch so, ich hatte so ein Gefühl in mir, keine Ahnung, ich war so voller Adrenalin und voller Elan, so dass ich fast die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil es alles so aufregend war und so viele Eindrücke auf einmal waren, dass ich halt dann zum Finale schon etwas kaputt war. Und deswegen war, also Finale ist ja dann nochmal was anderes, dann nochmal weniger Leute, dann gucken noch mehr Leute das an, dann schreiben die dir alle, ja, viel Glück und du schaffst es im Finale und was weiß ich. Und dann steigt da noch mehr der Druck von außen, weil die das jetzt alle für dich angucken. Und dann war, also ich würde sagen, das Finale war schon am härtesten. Und dann war ja halt auch schon die meiste Kraft weg, weil man hat die 200 Rücken im Vorlauf, man hat die 200 Rücken im Halbfinale und dann trotzdem schon die Staffel eine Woche vorher gehabt mit der 400-Kraul-Staffel. Und dann in dem Zeitraum trotzdem noch den Druck, also diese Spannung zu halten, ist halt auch nochmal anstrengend und halt generell auch die äußeren Einflüsse, so das Klima und das alles, das hat halt einen trotzdem mitgenommen und das merkt man dann halt auch am Ende.
Wie schlägt man sich dann so eine schlaflose Nacht um die Ohren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so schlaflose Nächte, so bei Wettkämpfen, sage ich ehrlich, habe ich auch öfters, das ist so ein bisschen mein Problem, so das Einschlafthema, weil ich einfach zu viele Gedanken in meinem Kopf sind. Ich lag halt dann die ganze Zeit rum und habe mir nochmal so vor Augen gefühlt gehabt, was, ich konnte es halt noch nicht mal richtig realisieren, was heute passiert ist, also an dem Tag dann passiert ist. Es war einfach alles so viel in meinem Kopf und deswegen, ja, waren halt einfach die ganzen Gedanken in meinem Kopf. Ich habe noch nicht mal so richtig an das Finale gedacht, sondern ich musste erstmal irgendwie verarbeiten, dass ich erstmal ins Finale geschafft hatte.
Ja, hattest du so eine Art Versagensangst? Also was jetzt... Ich stelle mir das halt so schwierig vor, weiß ich nicht, wenn man jetzt nach dieser 2:08 im Halbfinale, die ja gigantomanisch war, also es war ja unfassbar, auch die letzte Bahn, dann sich schon fragt vielleicht oder denkt, ja und wenn ich das jetzt nicht nochmal schwimme, wenn ich das nicht kann?
Also Versagen, Angst hatte ich eigentlich gar nicht, weil ich war so im Halbfinale, ja, ich schwimme jetzt noch einmal, ich gebe jetzt nochmal mein Bestes. Und Finale wird es wahrscheinlich nicht so. Ich habe alles erreicht. Ich war einmal so in einem Halbfinale, habe jetzt diesen coolen Aufkleber, wo Seidel draufsteht. Das war ja mein Highlight. Und deswegen bin ich dann so in das Finale gegangen und war so, ja, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Ich bin Bestzeit geschwommen. Wäre schön, wenn ich nochmal an die Zeit rankomme. Wenn nicht, dann nicht so. Es fällt jedem, der das erste Mal einen großen Wettkampf schwimmt, schwer halt, das generell dreimal schnell zu schwimmen und dreimal schnell schwimmen, die gleiche Strecke ist ja generell was man halt über das Jahr nie übt, weil wir das ja nie bei irgendwelchen Wettkämpfen haben. Und deswegen bin ich da eigentlich nicht mit hohem Druck rangegangen. Ich habe mir so gesagt, ja, Lise, genieß es einfach. Es ist dein erstes WM-Finale, du hast nichts zu verlieren und eigentlich egal was es wird, du hast es hierher geschafft, du bist Top 8 der Welt und ja.
Wie ist das hinter den Kulissen? Dann steht man ja auf einmal neben den ganz großen, neben Kelly McKeon und Regan Smith und wie sie alle heißen. Fiel es dir schwer, bei dir zu bleiben?
Ja, also ich sag so, ich saß da halt und habe mich da gefühlt wie so ein ganz kleines Mädchen und habe die so angeguckt, so als bisschen auch, als wäre ich unsichtbar und die würden mich gar nicht sehen. So habe ich mich da ein bisschen im Vorstart gefühlt, aber generell so bei dem ganzen Wettkampf, ich glaube, das ist halt was, woran man sich erstmal gewöhnen muss, dass man halt das trotzdem erreicht hat, hier zu sein und auch in dem Finale steht, genau wie die so. Und dass man eigentlich auch eine gute Schwimmerin ist, weil man es bis hierher geschafft hat. Aber so fühlt man sich halt, wenn man da so das erste Mal neben denen sitzt, gar nicht. Weil die haben halt trotzdem in ihrem Leben oder in ihrem Schwimmerleben viel mehr noch erreicht als einer. Und da sitzt man halt da und guckt die so ein bisschen an.
Du warst ja auch eine der Jüngsten. Also 2006 war noch eine Ungarin, die genauso alt war wie du. Und dann war aber die Lücke schon, glaube ich, 3 oder 4 Jahre tatsächlich zur nächst Älteren. Das ist nicht unerheblich und das macht viel aus in so einem Schwimmerleben. Hast du Rituale, die du vorher durchexerzierst, die dir Sicherheit geben?
Ja, halt der Ablauf, den ich halt immer mache, das gleiche Einschwimmen, wann, also erstmal, wann ich halt in der Halle bin, das gleiche Einschwimmen, wann ziehe ich mein Carbon an, was mache ich bei meiner Erwärmung und wie sitze ich dann halt im Vorstart mit meinen Kopfhörern und so. Und das sind halt meine Rituale und halt bevor es dann rausgeht, stehe ich halt immer noch da und sage mir, ich schaffe das, ich kann das, ich habe gut trainiert und ja, das sind so meine Rituale. Ich habe da jetzt nichts Großes.
Muss auch nicht groß sein, aber es soll ja Sicherheit geben. Welche Musik läuft?
Am meisten White Girl Music. So ein bisschen Katy Perry, Taylor Swift, das alles.
Okay, ja. Welches Finale war? Ne, ich glaube, die Frage ist gemein. Ich will eigentlich noch ein bisschen hinaus. Du bist ja auch mit der Lagenstaffel noch ins Finale geschwommen. So, was ja, glaube ich, kaum vergleichbar ist, ein Staffelfinale mit einem Einzelfinale, oder?
Ja, also mit der Staffel das zu schwimmen, das ist halt einfach was ganz anderes. Ich finde, da sitzt man auch im Vorstart und hat halt ein bisschen mehr Sicherheit, weil man hat halt so Mädels um sich, mit denen fühlt man sich wohl, die kennt man und das sind alles tolle Mädchen. Zwar will man jetzt nicht, dass die Staffel wegen einem versagt, aber im Endeffekt sind wir trotzdem alle ein Team und dass wir es schon mal ins Finale geschafft haben, war ja schon was Großes. Und dann halt, dass das jeder sein Bestes gegeben hat, war ja auch offensichtlich.
Ja, das war überragend. Ihr seid Sechste geworden mit der Staffel. Es war ein glanzvoller und stimmungsvoller Schlusspunkt dieser Weltmeisterschaften, absolut. Wie sieht dein Leben in Chemnitz aus? Also du bist ja ein Stückchen weg von Chemnitz groß geworden, 20, 30 Minuten ungefähr mit dem Auto. Und wie ist das? Wann bist du aufs Sportinternat gegangen oder bist du ja am Sportinternat, ne? Pendelst du jeden Tag?
Ja.
Ah, okay.
Also ich bin in der 5. Klasse hierher, also nach Chemnitz gegangen. Eigentlich wollte ich erst gar nicht auf die Sportschule gehen. Erst hatte ich überlegt, auf die Sportschule im Triathlon zu gehen. Das war aber in Leipzig. Das war mir zu weit weg. Dann hatte ich auch noch Halle überlegt im Schwimmen. Aber das war mir auch zu weit weg. Ich kam früher so mit dem Heimweh-Thema nicht klar. Und dann bin ich halt in Chemnitz gegangen. Und ja, aber ich bin halt zu Hause geblieben, weil einfach dieses Heimweh-Thema ein großes Ding bei mir war. Und jetzt habe ich ja auch noch einen kleineren Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich und wir sind in einer Trainingsgruppe. Und da ich ja jetzt auch schon dieses Jahr 19 wäre und meinen Führerschein schon seit über einem Jahr habe, ist das Hin- und Herfahren mit meinem eigenen Auto halt eigentlich komplett okay.
Okay, das haben vorher deine Eltern gemanagt, weil mit Frühtraining und allem ist ja.
Ja, das Gute ist, dass halt der Freund von meiner Mama, der ist halt selbstständig und deswegen kann er sich das halt so ein bisschen einplanen und deswegen hat er uns dann früh immer gleich mit nach Chemnitz genommen, weil er da eh hin musste und deswegen hat das immer gut gepasst. Jetzt ist es natürlich eine große Entlastung für meine Eltern, dass ich selbst fahren kann und ja, aber ich bin
Ja.
natürlich auch sehr dankbar dafür, dass sie uns früher da immer hin und her gefahren haben und auch zu jedem Wettkampf ist natürlich nicht ganz einfach.
Ja, absolut, absolut. Du hast gerade gesagt, du hattest auch über den Triathlon-Stützpunkt in Leipzig nachgedacht. War da etwa noch eine andere Sportart im Rennen?
Ja, also früher, meine Mama hat mich eigentlich oder meine Eltern generell haben uns viele Sportarten machen lassen. Ich hatte Triathlon gemacht, Leichtathletik, Kanu, bin auch nebenbei immer mal noch so Rennrad gefahren und halt schwimmen. Und Triathlon lief halt auch relativ, also lief sehr gut eigentlich. Aber halt, das wurde ja nicht in Chemnitz angeboten und so Schwimmen und Triathlon war so eine Ebene. Und deswegen habe ich mich dann am Ende fürs Schwimmen entschieden, damit ich halt zu Hause wohnen bleiben kann.
Was ein Glück.
Ja.
Was hat dich am Schwimmen überzeugt, jetzt außer dem Ortsthema?
Es hat mir, also beides hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber Schwimmen, da hatte ich halt einfach so, das Triathlon, das habe ich so noch nebenbei gemacht. Schwimmen war schon immer so das, was ich halt am meisten gemacht habe. Und halt einfach diese Freunde und diese Bezugsperson, die man da hatte. Und ja, dann ist halt Schwimmen, ist halt dann auch nur eine also nur eine Sportart und nicht wie bei Triathlon gleich drei auf einmal. Und viele Trainer haben mir halt früher schon gesagt, ja, Lise, du hast so viel Talent im Schwimmen, du musst unbedingt weitermachen. Und das waren halt auch noch so Punkte, die mich dann zum Schwimmen geleitet haben.
Warst du schon immer mit dem Rückenschwimmen angefangen oder hat sich das irgendwann geändert?
Nee, also ich bin, seitdem ich schwimme, immer Rückenschwimmerin gewesen. Es hat sich, seitdem ich mit 4 angefangen habe zu schwimmen, ja, da vielleicht noch nicht so, aber dann ab 5, wo sich dann rausgestellt hat, was man jetzt so richtig gut kann, bin ich seitdem eigentlich immer Rückenschwimmerin gewesen. Es hat sich nie geändert.
Hast du das, hast du was anderes auch mal probiert oder bist du da irgendwie hingeschoben worden? Mal mehr in die Kraulrichtung, weil es funktioniert ja auch sehr gut.
Ja, also ich hatte auch schon mal das Thema mit Steven, ob ich vielleicht noch zum Kraulschwimmen wechseln will. Aber ich finde halt, wenn ich trainiere viel Rücken und das Rücken läuft gut und das Kraul läuft halt trotzdem gut. Und ich finde, das ist halt ein Punkt, wenn das passt, dann sollte ich so lassen. Und dann muss man halt auch die Konkurrenz betrachten. So. Also bei den Rücken stehen mir halt viel mehr Türen offen als in Kraul, weil in Kraul ist halt das Feld viel dichter. Und deswegen denke ich, ist das halt ein Weg, den man halt nutzen sollte.
Ja, absolut, absolut. Wobei auch die Rückenspitze ja enger wird.
Ja.
Durchaus. Es wird dir nicht entgangen sein mit Nina und Linda und Maja rückt da ja auch noch an. Macht das was mit dir? Also fordert dich das heraus oder wie nimmst du das wahr?
Ja, natürlich, also ohne Konkurrenz, dann wäre ja das Schwimmen würde ja dann keinen Sinn ergeben, das wäre ja dann kein Wettkampfgefühl und natürlich fordert mich sowas raus und ich finde halt, nur mit Konkurrenz kann man halt seine Leistungen auch steigern und deswegen ist sowas wichtig und es schüchtert mich jetzt nicht irgendwie ein oder irgendwas, sondern es motiviert halt ein und es motiviert ja auch gegenseitig ein und die anderen trainieren halt auch und dann ist es ja natürlich vollkommen okay, wenn dann halt mal jemand schneller schwimmt, so. Am Ende ist so der Höhepunkt der entscheidende und bis dahin kann sich halt viel ändern.
Ja. Es geht ja jetzt erstmal wieder mit der Kurzbahnsaison los, bevor es dann auf die Langbahn geht. Ist es auch etwas, was dich jetzt nach diesem emotionalen Hoch mit den Weltmeisterschaften, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was das eigentlich, ob du da auch in so ein Loch gefallen bist, aber dich erstmal ein Stück weit zurückholt, weil du da sehr deutlich merkst, wo in den Tauchphasen noch die Schwächen sind?
Also jetzt erstmal so in einem Loch oder so fühle ich mich halt gar nicht so. Also ich finde, Steven meinte das auch schon zu mir, dass es halt sein kann, dass man nach so einem hohen, also nach so einem Höhepunkt erstmal in ein Loch fällt und das einen so mäßig zurückholt. Aber irgendwie hat mir das alles nur noch viel mehr Kraft gegeben und mich alles viel mehr motiviert. Und ich finde, die Tauchphasen ist jetzt nicht irgendwas, was mich halt irgendwie runterzieht oder so. Sowas ist was, was mich halt motiviert, weil ich weiß, woran ich arbeiten kann. Und was meine Ziele sind, was ich verbessern muss. Und das ist ja eigentlich was Positives und das nehme ich halt mit und das zieht mich nicht runter, sondern motiviert mich halt nur noch mehr.
Ja, es war auch nicht jetzt, also runterziehen in dem Sinne, dass dort deine Schwäche gefordert wird. So in dem Maße meinte ich das jetzt nicht, dass du traurig im Bett liegst und denkst, oh, ich kann ja gar nichts mehr. Das, so. Du hast schon angesprochen, dass du beim Schwimmerischen ganz weit vorne bist und in den Tauchphasen Schwächen hast. Ich finde beim Rückenschwimmen auch einen ganz wichtigen oder interessanten Part und spannenden Part, was da so unter Wasser passiert beim Armzug. Und zwar hat sich das ja auch so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren von den Bögelchen eher weg zu einem etwas geraderen Armzug. Hast du da eine Präferenz entwickelt? Habt ihr euch darüber schon mal unterhalten und auch daran gearbeitet?
Ja, also ich habe eigentlich mit dem Armzug, der hat eigentlich soweit immer gestimmt. Das Einzige, was halt bei mir problematisch war, ist immer meine Handstellung, weil ich halt meinen Daumen immer so in meine Innenflächen klappe, sodass ich eigentlich nur mit 4 Fingern so mäßig schwimme. Das sieht man immer gut bei der KLD, wenn wir halt diese Stufentests schwimmen. Aber so an meinem Armwinkel haben wir eigentlich nie irgendwas groß verändert, weil das halt eigentlich immer so gepasst hat, auch zu meinem Kraftaufwand. Und deswegen haben wir das alles so gelassen.
Lass uns nochmal ins Training übersteigen, so ein bisschen. Was sind Aufgaben, mit denen man dich ärgern kann und mit welchen kann man dich eigentlich ziemlich gut motivieren und für gute Laune sorgen?
Ja, also ärgern, halt diese ganzen Rückensachen. Also auf der einen Seite ist es halt etwas, was mich ärgert, aber auf der anderen Seite ist es halt so, ich weiß, wenn ich das jetzt schwimme, es macht mich nur besser. Und das ist halt dann auch wieder so ein Punkt, der mich halt in der Aufgabe dann motiviert. Und ich finde, ja, man kann einen Sportler mit vielen Aufgaben ärgern, aber am Ende bringt unser Trainer, also die Trainer wollen ja auch nur, dass wir besser werden. Und am Ende werden wir halt dadurch auch nur besser. Und ich finde halt, wenn man halt jemanden hat, mit dem man das so schwimmen kann und so ein bisschen so dieses Konkurrenzleben da machen kann. Und das ist halt bei uns ja, wir sind ja eine relativ leistungsstarke Trainingsgruppe. Auch, wir haben auch viele Jungs und mit denen sich dann immer zu betteln oder die mal ein bisschen zu ärgern, das macht halt in jeder Aufgabe Spaß.
Das war die diplomatischste Antwort, die ich, glaube ich, jemals gehört habe auf diese Frage. Aber du hast den zweiten Teil ausgelassen. Womit kann man dir eine Freude machen?
Schwierige Frage.
Beine? Tauchen?
Ja.
Na, tauchen vielleicht nicht, aber Beine?
Ja, also ich schwimme gerne Beine-Sachen, schwimme ich gerne, weil ich schwimme generell viel über die Beine. Aber so Beine-Sachen können halt auch extrem anstrengend sein. Also es kommt immer auf den Tag drauf an. Wenn es halt gut läuft, dann machen halt die Beine-Sachen mal Spaß. Wenn es gut läuft, machen aber auch manchmal die langen Kraul-Sachen Spaß. Also wir machen irgendwie auch extrem so, wenn wir so 3x3000 irgendwie gesteigert schwimmen. Sowas macht mir halt auch irgendwo Spaß, weil da kann ich so ein bisschen andere Leute ärgern, weil es ist ja eigentlich nicht so meine Hauptschwimmart. Und halt irgendwie sich da so ein bisschen reinzusteigern und durchzukämpfen, motiviert einen auch, wenn es gut geht.
Und wenn es nicht gut geht, wären es sehr lange 2 Stunden im Wasser.
Das stimmt. Und natürlich mit 200 Social Meter, also mit 200 Social aus, kann man mich auch sehr motivieren.
Wenn du auf die Saison 25/26 vorausblickst, was sind deine Ziele?
Na, eindeutig die EM im August. Wie bis dahin es aussieht, weiß ich nicht, weil ich schreibe dieses Jahr Abi. Deswegen muss ich gucken, auch wie ich bei der DM was schwimmen kann, wie das halt passt, weil wir halt die Woche drauf auch direkt schon mit den ersten Abi-Prüfungen anfangen. Und deswegen, also die Quali schwimmen und dann ist halt der Höhepunkt EM. Bis dahin habe ich ja dann mein Abi hoffentlich geschafft. Und deswegen kann ich mich dann komplett auf die EM vorbereiten und darauf konzentrieren.
Hast du Ziele für die EM? Platzierungen, Zeiten,
Also
Strecken?
Zeiten kann man jetzt schwer sagen. Wir hatten ja noch so keinen Wettkampf. Deswegen kann man sowas, also ich kann sowas schwer einschätzen. Muss man halt dann sehen, wie so die ersten Wettkämpfe auf der Langbahn laufen. Dann kann man vielleicht von irgendwelchen Zeiten reden. Weil ich bin einmal diese 208 geschwommen und erstmal das wieder zu schwimmen wäre schon mal ein Ziel. Und halt von den Platzierungen her auf jeden Fall Zielfinale und dann halt am besten so weit, wie es geht, nach vorne.
Wie ist das mit der Schule? Stresst dich das jetzt sehr mit dem Abi oder läuft das gut parallel nebenbei?
Ich bin halt eine Person, die sich generell ja in allen Sachen sehr viel Druck macht, auch so in dem Schulischen. Ich versuche es immer ein bisschen zu sagen, ja, ist nicht so schlimm. Ich finde halt, wenn es im Sport gut läuft, kann man Schule immer mal so ein bisschen so nebenbei das machen und sagen, ja, ist jetzt mal nicht so schlimm, wenn das mal nicht so gut läuft. Und so im Großen und Ganzen läuft Schule bei mir gut, aber ich bin halt so extrem perfektionistisch. Also ein 1-0er-Schnitt wird es nicht und ein 1-Komma-Schnitt wird es auch nicht, aber es sollte, ich hätte halt schon gern so zwischen 2-0 und 2-5. Und ja, der Gedanke ist halt schon da, dass ich schreiben muss. Und so vor allen Dingen Mathe-Abi ist schon in meinem Kopf, weil da muss ich echt viel für tun, glaube ich. Aber ja, sollte ich schon irgendwie nebenbei hinkriegen. Also ich will auf jeden Fall nicht, dass jetzt irgendwie meine schwimmerische Karriere darunter leiden muss.
Okay, ja. Wenn du nach Hause kommst, Frühtraining, anstrengende Schule, Nachmittagstraining, Athletik, was auch immer, und dann den Tag ausklingen lässt, womit lenkst du dich ab? Was nutzt du da? Was bringt dich auf andere Gedanken?
Also erstmal freue ich mich immer schon aufs Abendbrotessen mit meiner ganzen Familie. Das ist irgendwie immer so was, das freue ich mich nach dem Training, weil dann sehe ich auch mal, ich habe ja noch einen ganz kleinen Bruder, der wird jetzt im Dezember 4 und den einfach zu sehen am Esstisch, da bringt er immer gute Laune rein. Der ist gerade in seiner Quatschphase, also da wird so viel Mist erzählt und sich dann erstmal so über den Tag zu unterhalten am Esstisch, das ist erstmal so ein Highlight von mir und dann lese ich halt gerne abends mal noch ein Buch oder schaue irgendwie ein bisschen Trash-TV oder was ich auch gerne mache, ist halt einfach mit meinen Eltern unten auf der Couch zu sitzen und mit denen Fernsehen zu schauen, weil so viel Zeit hat man ja dann auch nicht am Tag zusammen und es tut einfach auch mal gut, nochmal ein bisschen so die Nähe und sich nochmal ein bisschen auszutauschen.
Ja, redet ihr viel übers Schwimmen?
Also so Schwimmen ist bei uns eigentlich gar kein großes Thema, weil ich finde halt so, es geht den ganzen Tag ums Schwimmen und wenn ich dann zu Hause bin, ist so will ich eigentlich nicht groß übers Schwimmen reden. Also geht eigentlich wenig ums Schwimmen. Es geht mal noch so drum, ja, wie lief es im Training? Wie war es Training oder so? Oder was steht mal so an? Aber so Schwimmen ist bei uns eigentlich ein Thema, was wenig an den Tag kommt.
Dann danke ich dir für deine Zeit, die jetzt hier war und dass du dir die Dreiviertelstunde genommen hast, um über genau das zu sprechen, was letztes Jahr so großartig war, übers Schwimmen und was einen ganz, ganz großen Teil auszeichnet. Liebe Lise, vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in das Sportlerdasein und was so alles mit dazugehört hat. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die kommende Saison und alles Gute, bleib gesund und wir sehen uns am Beckenrand. Danke dir.
Ja, danke, dass ich da sein durfte und das Interview hier geben durfte. Und auch nochmal danke, will ich nochmal sagen, an meine Eltern und auf jeden Fall an Steven, dass er mir die tolle Saison ermöglicht hat und mich da unterstützt hat.